Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 27. März. Immer deutlicher werden die massiven Schäden nach dem Schiffsunglück in Baltimore in den USA. Das Containerschiff Dali krachte Dienstagnacht gegen einen Pfeiler einer 2,6 Kilometer langen Brücke. Die brach wie eine Streichholzkonstruktion zusammen und stürzte in das Wasser. Mindestens 6 Menschen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen. Darunter sind Bauarbeiter, die nachts Schlaglöcher auf der Brücke reparierten, als diese einstürzte. Ein Arbeiter wurde aus dem Wasser gerettet. Am Dienstagnachmittag suchten Rettungsmannschaften im eiskalten Wasser noch nach Vermissten. Die Trümmer der Brücke versperren die Einfahrt zum Hafen von Baltimore. Der wurde auf unabsehbare Zeit geschlossen. Laut Bericht des Heimatschutzministeriums war ein Hafenlotse an Bord des Schiffes, der Wasserstraßen und örtliche Verhältnisse gut kennt. Die Behörden wurden darüber informiert, dass Antrieb und Kontrolle über das Schiff vollständig verloren gegangen waren. Das Schiff gab einen Mayday-Notruf aufgrund eines Stromausfalles ab. Die Besatzung warf schnell den Anker, doch dies nützte alles nichts mehr. Arbeiter auf der Brücke stoppten den Verkehr und verhinderten so, dass weitere Autos auf die Brücke fuhren. Der Hafen von Baltimore hat mit etwa 3% des Gesamthandels an der US-Ostküste zwar nur einen relativ geringen Anteil, aber über diesen Containerhafen werden mit rund 850.000 Autos die meisten Autos der Nation umgeschlagen, ebenso wie Kohle, Gips, Bauholz und LNG. Bei einem Gesamthandelsvolumen von etwa 80 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr bedeutet laut Bloomberg jeder Tag, an dem der Hafen geschlossen ist, 217 Millionen Dollar Verluste. Baltimore ist auch der führende Hafen für den Handel von Mähdreschern, Traktoren, Baggern und anderen Landwirtschafts- und Baumaschinen. Die zusammengestürzte Brücke war eine vielbefahrene Haupttransportroute. Darüber mussten Lastwagen mit Gefahrgut fahren, die nicht durch einen alternativen Tunnel fahren durften. Das Containerschiff fuhr unter der Flagge von Singapur und startete nach Sri Lanka. Geschartert hatte das Schiff die dänische, alteingesessene Reederei Maersk. Dieses Unglück zeigt, wie leicht kritische Infrastruktur lahmgelegt werden kann. Es ist also nicht viel Fantasie notwendig, um sich auszumalen, was geschieht, wenn ein antriebslos gewordener Öltanker in die Anlagen der Windindustrie in der Nordsee im Wattenmeer driftet. Dennoch stehen Windparks mittlerweile beängstigend dicht auf der Nordsee. Und durch die führen die weltweit mit am meisten befahrenen Wasserstraßen. Der derzeitige Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes während der Corona-Pandemie seien maßgeblich von der Politik beeinflusst worden. Im Gegenteil würden kleine Gruppen versuchen, das Thema für sich zu nutzen und damit Politik gegen den Staat zu machen, so Lauterbach laut Medienberichten. Auf Twitter erklärte Lauterbach, es dürften keine Verschwörungstheorien durch Einmischung fremder Regierungen entstehen. Das RKI habe wissenschaftlich unabhängig viel geleistet, so betont Lauterbach. Allerdings ist das Robert-Koch-Institut dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt. Für den grünen Politiker Dahmen sind ebenfalls finstere ausländische Mächte am Werk. Auf der Plattform X schrieb er, dass der Versuch, in die Dokumente des Robert-Koch-Institutes einen Skandal hineininterpretieren zu wollen, Ausdruck von Unkenntnis zur Krisenstabsarbeit und von weiterer Desinformation sei, um zu spalten. Und Dahmen wörtlich, Zitat, wir sollten uns vor solcher Einflussnahme ausländischer Nachrichtendienste schützen. So der grüne Dahmen, der als einer der heftigsten Befürworter von Lockdowns und Impfpflicht aufgetreten ist. Als einen Erfolg auf ganzer Linie erklärte der Chef der Gewerkschaft der Lokomotivführer GDL, Weselski, den Tarifabschluss mit der Deutschen Bahn. Vereinbart wurde die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die wird allerdings erst nach mehreren Teilschritten im Jahre 2029 kommen. Diese Regelung wird dann auch nur für Schichtarbeiter im Fahrdienst gelten, nicht aber für Gleis- und Bahnhofsbeschäftigte. Die sind bei der neuen Tochtergesellschaft der Bahn, der InfraGo, angestellt. Die Mitarbeiter können auf eigenen Wunsch auch länger arbeiten. Zwischen 35 und 40 Stunden in der Woche sei alles möglich, so der Personalvorstand der Bahn Seiler. Dafür würden Lokführer und Zugbegleiter in einer 40-Stunden-Woche rund 14% mehr verdienen als in einer 35-Stunden-Woche. Vereinbart wurde ebenfalls eine Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro und Lohnerhöhungen von 420 Euro in zwei Schritten. Außerdem setzte die GDL durch, dass die Deutsche Bahn ihre Klagen vor Gericht zurückzieht. Die Gewerkschaft hat eine Zeitarbeitsfirma gegründet, in der sie Lokomotivführer an Eisenbahnbetriebe verleiht. Die Gewerkschaft tritt also selbst als Verleiher von Arbeitskräften auf und will auch Lokführer von der Bahn abwerben. Darin sieht die Bahn einen Interessenskonflikt und ging gerichtlich dagegen vor. Bis Ende Februar 2026 gilt jetzt die Friedenspflicht zwischen Bahn und GDL. Doch die Tarifbestimmungen zur 35-Stunden-Woche können laut Vereinbarung bereits Ende 2028 gekündigt werden, bevor sie also eingeführt wird. Am Dienstag protestierten wieder Hunderte von Bauern in Brüssel gegen die Agrarpolitik der EU. Ihre Proteste galten den Agrarministern, die gestern in Brüssel getagt hatten. Sie wollen Auflagen für Landwirte im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik GAP schnell abbauen. Die Europawahl steht vor der Tür. Doch die vorgeschlagenen Vereinfachungen gehen den Bauern nicht weit genug. Sie kippten in Brüssel Misthaufen auf die Straßen, setzten Heuballen und Autoreifen in Brand und die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Der derzeitige Landwirtschaftsminister Özdemir hält Lockerungen von EU-Umweltauflagen für den falschen Weg, wie er gegenüber dem Fernsehsender Phoenix sagte. Währenddessen kommt eine neue Verordnung der EU heraus. Die hat eine Verordnung zur sogenannten entwaldungsfreien Lieferketten entwickelt. Damit soll verhindert werden, dass Wälder für Soja, Kaffee oder Rinderhaltung abgeholzt werden. Rinderhalter müssen nach einem Bericht des Fachmagazins Top Agrar ab 2025 nachweisen, dass kein Wald gerodet wurde, um Rinder zu halten oder Futter anzubauen. Dazu müssen sogar die Koordinaten der Ställe und der Weiden mit Breiten- und Längengrad genau angegeben werden. Die zuständige Bundesbehörde BLE soll nach diesem Bericht bereits 80 neue Stellen planen, um auch diese Vorschriften kontrollieren zu können. Der Schweizer Hersteller von Solarmodulen Meyer Burger hat jetzt das endgültige Aus für seinen Standort im sächsischen Freiberg besiegelt. Finanzminister Lindner hatte zusätzliche Subventionen über einen sogenannten Residenzbonus abgelehnt. Der grüne parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner nannte die Nachricht bedrückend. Nicht dazu gesagt hatte Kellner, dass unter anderem die Energiekosten zu hoch sind und dies zuletzt von den Grünen verursacht wurde. Außerdem sollten im Gefolge der Energiewende viele, viele absolut sichere Arbeitsplätze entstehen. Die AfD will von der Bundesregierung wissen, welche Erkenntnisse sie über sogenannte Drohbriefe von Sparkassen hat. In einer kleinen Anfrage geht sie auf den Fall der Sparkasse Mittelfranken Süd ein und greift den Sparkassenpräsidenten Reuter an. Die Sparkasse Mittelfranken Süd geriet Anfang Februar in die Schlagzeilen, als sie eine Zahlung eines Kunden an die AfD verweigerte. Der Kunde wollte seinen Mitgliedsbeitrag plus einer kleinen Spende an die AfD überweisen und erhielt in einer Antwortsmail die Auskunft, die Sparkasse Mittelfranken Süd akzeptiere solche Zahlungen nicht, verbunden mit der wörtlichen Aufforderung, stellen Sie bitte im eigenen Interesse solche Zahlungen ein. Wir berichteten bei Tichys Einblick darüber. Die Sparkasse entschuldigte sich und sprach von einem menschlichen Versehen. Doch jetzt berichtet ein anonymer Insider, dass ein solches Gebaren bei der Sparkasse Methode habe. Eine Software sei so programmiert, dass sie beim Codewort AfD Alarm schlägt. Die soll eigentlich auf mögliche Geldwäsche aufmerksam machen, so der Whistleblower in einem Video der AfD-Bundestagsfraktion.
Diese Meldungen, diese Verdachtsmeldungen, begründet auf dem Geldwäschegesetz, da ist die Bank also sehr, sehr schnell dabei. Auch bei dem Zahlungsverhalten der Kunden, die mit Terrorfinanzieren und Geldwäsche null zu tun haben. Natürlich wird das Ganze über den Geldwäschebeauftragten weitergemeldet an die zuständige Finanzbehörde. Und heute kann niemand sagen oder behaupten, es handelt sich hier um ein technisches Versehen, weil die Fakten, die mittlerweile alle bekannt sind und die ich rausbekommen oder bekommen habe aus internen Quellen, aus erster Hand, alles andere belegen, als dass es ein technisches oder menschliches Versehen war, sondern alles auf Anweisung und Anordnung hin passiert ist.
Auf seinem Twitter-Account bestätigte der finanzpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Kai Gottschalk, dass weitere Meldungen von Kunden vorliegen würden, die jetzt ausgewertet werden würden. In London hat ein Gericht die Auslieferung des Gründers von WikiLeaks, Julian Assange, vorerst gestoppt. Das Gericht entschied am Dienstag, Assange dürfe nicht unmittelbar an die USA ausgeliefert werden. Wie die Richter ausführten, wurde der Berufungsantrag in 6 von 9 Punkten abgelehnt. Bei 3 weiteren Punkten hänge es davon ab, ob die US-Regierung und der britische Innenminister entsprechende Garantien abgeben könnten. Dafür setzten die Richter eine Frist von 3 Wochen an. Eine abschließende Entscheidung soll auf Grundlage einer weiteren Anhörung am 20. Mai gefällt werden. Dabei geht es um die Frage, ob Assange sich bei einem Verfahren in den USA auf das Recht auf Meinungsfreiheit berufen könne und hierbei dieselben Rechte genieße wie US-Staatsbürger. Die britische Justiz fordert außerdem Garantien von den USA, dass die Todesstrafe nicht verhängt werde. Etwas unbeständiger wird es heute und in den kommenden Tagen. Von Südwesten kommen mit einer Kaltfront Wolken herein, die teilweise Regen und Schauer mit sich bringen. Die Temperaturen bewegen sich im Westen und Süden um die 11 bis 13 Grad. Im Norden und Osten bleibt es heute meist trocken und wärmer, wie mit 16 Grad im Norden und 19 Grad in Dresden. Welche Rolle der Staub aus der Sahara spielt, der in den Südwesten hereingeweht wird, ist noch ungewiss. Der verdeckt ein wenig die Sonne und dient gleichzeitig als Kondensationskeime für Regen. Doch die Wettermodelle sind kaum in der Lage, dessen Ausbreitung und Auswirkung zu berechnen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern die erhebliche Energiemenge von knapp 84 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Etwas über 15 Gigawatt an elektrischer Leistung lieferten die 30.000 Windräder um 12 Uhr mittags und die Photovoltaikanlagen 32 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke trugen 22 Gigawatt um 12 Uhr mittags bei. Abends um 18 Uhr drehte sich das Verhältnis um. Von der Sonne kam nichts mehr, die Windräder lieferten 17 Gigawatt und die konventionellen Kraftwerke mussten auf 30 Gigawatt elektrischer Leistung hochgefahren werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.